wenn man Physik studieren möchte, sollte man da nicht zu sehr naiv reingehen. Physik ist zwar aus einer Naturphilosophie entstanden, aber es ist eine Beschreibung der Natur, es ist keine Erklärung der Natur. Das heißt, wir versuchen Modelle aufzustellen, die eben das, was wir in unserem Leben sehen, versuchen zu beschreiben.
In einem Semester sind es dann meistens 5 solche Versuche, die man macht. An einem Tag, wo man das Praktikum hat, macht man immer einen Versuch. Das geht über mehrere Stunden am Nachmittag meistens, dass man halt da sitzt und halt einfach mal zuerst meistens hat man eine kleine Vorbesprechung mit so, ja, was machen wir eigentlich bei dem Versuch und was soll es gehen, was soll man herausfinden. Und dann macht man einfach den Versuch und schreibt halt brav sein Laborbuch mit und wertet dann im Nachhinein, hat man meistens so eine Woche Zeit oder so, dass man einen Bericht drüber schreibt und das eben alles quasi diskutiert, was man gemacht hat.
Herzlich willkommen zum JKU-Studierenden-Podcast. Mein Name ist Gregor, Social Media Manager der Johannes Kepler Universität Linz. Du weißt noch nicht, ob oder was du studieren möchtest? Dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben aktive Studierende exklusive Einblicke in das Studienleben, in ihre Studienrichtungen und den Studienalltag hier an der JKU. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert, als die Studis selbst? Albert Einstein soll einmal gesagt haben, ich habe kein besonderes Talent, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Ohne jetzt irgendwie Talente zu mindern, ist gerade die Neugierde etwas, was auf der JKU und generell an Universitäten halt gelernt und gelebt wird. Jetzt sitzen wir gerade hier in diesem Experimentierraum, in dem Versuchsraum, im Erdgeschoss vom Physikgebäude der JKU. Und ich bin ganz, ganz neugierig, was eigentlich diese ganzen Gerätschaften und Experimente da so tun. Und ich bin nicht der Einzige hier, weil auch manche random Studis hier vorbeigehen und reinschauen und sagen, boah, das ist ziemlich cool. Was aber ganz genau hier passiert, können mir Tanja und Philipp sagen, beide Studierende vom Bachelorstudium Technische Physik hier an der JKU. Hallo, grüß euch.
Danke fürs Dasein.
Hallo.
So, Tanja. Was hat dich so neugierig am Physikstudium hier in der JKU gemacht?
Also ich glaube, die Physik war einfach immer schon was, das mich sehr begeistert hat. Eben wie das Zitat von Einstein schon gesagt hat, einfach diese Neugier, einfach diese Sachen zu hinterfragen und zu verstehen, was da los ist. Das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Und auch wirklich von der Volksschule weg, da haben wir teilweise so Experimente dazu gemacht und das hat mich einfach, da war ich hin und weg quasi.
Okay.
Ja, und dann hat sich das eben über die Schulzeit gefestigt, dass ich wirklich was in Richtung Mathe und Physik machen möchte. Mhm. Habe dann zuerst überlegt wegen einem Lernstudium.
Ja.
Und habe dann gerade in der Oberstufe, wo wir wirklich mehr in Physik eingegangen sind, gesehen, so, na, das muss man schon gescheit machen. Und habe mir dann eben für ein Studium wirklich rein Physik quasi entschieden.
Okay, aber im Physikstudium ist Mathe trotzdem halt noch drinnen. Also ja, deine Leidenschaft für Mathematik wird trotzdem noch ausgelebt, oder?
Ja, also man kann es ja Vertiefungsfächer aus mathematischen Pools quasi wählen.
Ja, und Physik ganz ohne Mathe geht natürlich auch nicht. Ja, da ist sowieso ganz viel Rechnen dabei. Philipp, du bist ja fast ein bisschen ein JKU-Fanboy, kann man fast so sagen. Ja. Wie war das bei dir?
Also auch von Kind an einfach eine neugierige Person. Ich finde, es ist immer, wenn ich was sehe, der erste Instinkt, wie funktioniert das, wie schaut das aus von innen. Das Zerlegen von Kleinteilen habe ich als Kind schon gern gemacht. Meine Eltern haben da nicht so, aber egal. genau, aber wie du richtigerweise sagst, ich bin schon ein bisschen JKU-Fanboy. aber ich habe mein Interesse für Physik relativ, oder für Naturwissenschaften generell schon während der Schulzeit schon mal entdeckt und weiter schon mal ausgelebt und meine Eltern und meine Lehrer haben mich da gefördert. Mhm. Das heißt, im Endeffekt habe ich mit, ich glaube, 15 begonnen von der JKU das Angebot von Young Science anzunehmen oder zu machen. Das ist im Prinzip einfach ein Angebot von der JKU als Schüler, jetzt mal ein bisschen Uni-Themen, aber also sie über irgendwelche naturwissenschaftlichen Sachen genauer zu erfahren und einzulesen. Und das habe ich dann eben in der Physik gemacht. Da gab es ein paar Experimente und ein paar Vorträge von Professoren. Das war sehr cool. Und da ist dann bin ich angeworben worden, gleich als Schüler weiter zu studieren. Das ist das Navitech-Studium. Ich weiß nicht, da gibt es doch schon eigentlich einen Podcast.
Navitech kann man ja nicht. Also Navitech ist Naturwissenschaftliche und Technik. Ja? Naturwissenschaft und Technik. Das heißt, du hast, während du Schüler warst, schon studieren angefangen.
Genau. Also ich habe im Endeffekt, ich sage jetzt mal ganz grob, 3 Semester studiert während der Schulzeit schon. Man darf sich das jetzt aber nicht als Vollzeitstudium vorstellen. Das war im Prinzip in der Woche eine Vorlesung.
Okay.
Das heißt, genau, bin ich einfach mitten im Schulunterricht gegangen, schnell auf die Uni gefahren Cool. Und dann zurück in Sportunterricht.
Wie war das da, also mit die Älteren, so 20-Jährigen dort sitzen, als 15-Jähriger und oder halt, wenn du das gemacht hast, da so erste Studienerfahrungen zusammen?
Genau, also bei Navitec war ich dann schon 16, 17. Mhm. Und das war, finde ich, sehr, sehr praktisch. Also generell würde ich eben raten, wenn man sich mal für ein Studium interessiert, dass man sich mal reinsetzt. Vorlesungen sind ja öffentlich, da kann sich ja jeder reinsetzen.
Ja.
Der Unterschied effektiv war ja nur, dass ich dann auch angemeldet war und dafür ECTS bekommen habe. Und also das habe ich als sehr, sehr praktisch und hilfreich empfunden, einfach damit ich mal weiß, wie Uniluft jetzt mal so riecht. Mhm. Und mit den älteren Studierenden, das war eigentlich war überhaupt Problem. Kein Problem, also war kein Thema. Also man darf es ja nicht vergessen, das waren ja jetzt keine Masterkurse, in denen ich da drin gesessen bin, das waren Überblick-Physik-Vorlesungen.
Okay, das heißt, das waren neue Studienanfängerinnen,
genau, ja,
vielleicht
genau.
Was also, 29, 21 Jahre.
Das heißt, ich war nicht der einzige Schüler da drin, aber generell war das eine sehr coole Experience und da habe ich auch die ersten Professoren, die ich jetzt dann im Studium näher kennengelernt habe, auch schon gehabt und das war sehr cool.
Cool, und da hat er das im Grunde schon so gefasst, dass du gesagt hast, wow, cool, die Studien ist eigentlich voll cool.
Genau, Physikvorlesung ist cool, da will ich mich jetzt mal stärker drauf verstärken und darum ist es dann ein echtes Physikstudium, also ein echtes technisches Physikstudium. Über den Unterschied, glaube ich, kommen wir dann später zu reden.
Genau.
Genau, da habe ich dann dazu, sagen wir mal, sicherer gefühlt, dass das Richtige ist und das hat sich als richtig herausgestellt.
Sehr cool. Und deswegen auch der Fanboy, weil du im Grunde schon seit jungen Jahren im Grunde von der Schule dann schon gewusst hast, okay, da gibt es das an der JQ und das entdeckt hast. Großartig, ja. Dass du das Angebot angenommen gehabt hast und auch natürlich alle Zuhörerinnen. Probiert es aus.
Ja, voll. Also unbedingt. Einfach nur mal so in der Vorlesung sich irgendwo reinsetzen oder sowas, da muss man ja auch kein Programm machen, da kann man ja einfach, wie gesagt, das ist eine öffentliche Veranstaltung. Und ich glaube, die hat Kur da so angeboten mit einen Tag studieren oder irgendwas.
Ganz genau, einen Tag studieren. Man geht im Grunde mit aktiven Studierenden, man kriegt da keine Campusführung, sitzt in Lehrveranstaltungen drinnen, sieht wirklich, wie das Studium ausschauen kann. Ja. Und so kann man sich das da im Grunde selbst mal ein Bild machen davon. Das ist ziemlich cool. Unbedingt probieren. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, bevor wir zu viel über die JQ am Anfang sprechen. Und zwar die Lokalität der JQ. Tanja, warum ist bei dir eigentlich Linz worden? Weil ich sage mal, Physikstudium ist jetzt nicht einzigartig bei uns, ja, sondern es gibt es ja anderswo in Österreich auch.
Ja, genau. Also für mich war Linz gerade auch deswegen relativ weit oben in meiner Liste, weil es so ein mehr oder weniger kleiner Campus ist. Also man hat doch recht. Also man muss einfach zwischen die Lehrveranstaltungen nicht quasi eine halbe Stadt durchqueren. Und man hat ja da einen kleineren Studentenkreis. Das heißt, es ist dann schon wirklich so fast eine so Klassengemeinschaft im Studium. Und das hat mir eigentlich auch immer sehr taugt.
Okay, aber hast du da andere Unis auch angeschaut oder Interesse gehabt?
Also ich war halt auf solche Berufs- und Orientierungsmessen, wo sich da die Unis einfach vorstellen. Und habe auch wegen Innsbruck da eine Zeit lang überlegt, weil ich halt auch vor allem quasi weg von daheim wollte. Ich wollte das ausnutzen, dass man mal wegkommt und woanders wohnt und selbstständig werden und so. Und das war Linz am Anfang so ein bisschen, vielleicht ist es zu nahe. Aber dann hat mich das eben einfach so gecatcht, dass man richtig sehr so einen gemütlichen kleinen Kreis hat. Und es hat auch mein Physiklehrer selbst dann in Linz studiert und relativ gut von der Uni geredet und gemeint, dass die Vorlesungen und das Programm da immer recht, also er das sehr genossen hat damals und dann...
Dann war die Entscheidung vielleicht ein wenig einfacher und du bist dann vermutlich trotzdem halt ausgezogen vom
Unternehmen. Ja, genau, ich bin dann mit einem ehemaligen Schulkollegen von mir, der Mathe zum Studieren angefangen hat, gemeinsam in der WG gezogen.
Okay, das heißt, du hast im Grunde dieses Feeling von weg von daheim auch gehabt, ja, und bist im Grunde voll in das Studierendenleben da in Linz eingetaucht. Ja. Sehr cool. So, und jetzt wissen wir, warum das ihr studiert habt, diese Neugierde, das zerlegen wollen, ja. Aber jetzt die Frage, was lernt man jetzt eigentlich in einem technischen Physikstudium oder generell Physikstudium?
Das ist eine gute Frage. Alles und nichts. Also im Prinzip, Physik ist ja eine grundlegende Naturwissenschaft im Sinne von, wir beschreiben wirklich die Natur als Ganzes. Mhm. Das ist die erste Naturwissenschaft in dem Sinn auch. Und dementsprechend vielfältig ist auch das Studium. Mit vielfältig meine ich in dem Fall auch wirklich, wir gehen vom Größten, also von, sag mal, wirklich, wie beschreibe ich Planetenbahnen oder sonst irgendwas, auf das Kleinste, also subatomare Physik, obwohl die natürlich, sag mal, wir fangen natürlich ruhig und langsam an. Also,
das ist ja keine ersten Vorlesungen.
Das ist nicht die erste Vorlesung. aber genau, also Physik beschreibt das alles. Und im Prinzip, Physik fragt, wie ich diese Natur beschreiben kann. Mhm. Da gibt es eine wichtige Unterscheidung, wenn man Physik studieren möchte, sollte man da nicht zu, sagen wir mal, naiv reingehen. Physik ist zwar aus einer Naturphilosophie entstanden, aber es ist eine Beschreibung der Natur, es ist keine Erklärung der Natur. Das heißt, wir versuchen Modelle aufzustellen, die eben das, was wir in unserem Leben sehen, versuchen zu beschreiben und daraus vielleicht Vorhersagen zu machen. Also ist jetzt mal ganz blöd gesagt, jede Wettervorhersage basiert auf physikalischen Modellen. Mhm. Natürlich ist da viel Statistik dabei und ganz viele andere Sachen. Aber grundsätzlich ist alles, was wir versuchen zu beschreiben, irgendwo Physik.
Okay, und das teilt sich dann halt auf in unterschiedliche Bereiche der Physik, von was Mechanik, Elektromechanik, was habe ich, Quanten, Thermodynamik, da gibt es ja unterschiedliche Bereiche und das wird an und für sich alles abgedeckt bei euch, oder?
Das wird alles abgedeckt.
Das wird in die ersten paar Semester vom Bachelorstudium, hat man wirklich die eben diese Bereiche, die du gerade aufgezählt hast, mit Quantenmechanik, Thermodynamik oder halt anfangen mit Mechanik, Elektrodynamik, das geht man dann alles rein noch durch und kriegt dort überall mal so einen Einblick.
Okay. Und dann hat man im Grunde das fundierte Wissen, weil das Theoretische gibt es dann, hat man dann experimentell Physik, also Experimentalphysik auch Berührungspunkte? Oder?
Genau, also das Studium ist aufgegliedert in, sag jetzt mal, immer eine Experimentalphysik-Vorlesung, eine theoretische Physik-Vorlesung, eine Mathe-Vorlesung und nebenbei macht man dann zusätzlich auch noch wirklich selber Experimente.
Okay.
Zum Beispiel in diesem Raum, in dem wir gerade sitzen. Das heißt, zumindest in den ersten paar Semestern ist es wirklich sehr strukturiert, da macht jeder von den Kollegen das Gleiche. Das heißt, man sitzt da eigentlich immer mit demselben Letzern, das ist voll super. Vor allem, wenn wir eine kleine Gruppe sind. Also das Klassengemeinschaftsding ist ein wirklicher, wirklicher großer Pluspunkt. Mhm. Und das lebt man auch wirklich so. Genau. Das heißt, du hast irgendeine Mathe-Vorlesung, da lernst du halt irgendwelche mathematischen Strukturen. Mhm. Du hast eine theoretische Physik-Vorlesung, da lernst du, wie du diese Mathematik dann auch wirklich auf Physik anwenden kannst.
Okay.
Also, ich sage jetzt mal, für Schüler kann man sich vielleicht die theoretische Physik mehr wie eine Mathe-Vorlesung vorstellen, wie die Mathe-Vorlesung.
Okay.
Ja, also das Mathe, das man dann an der Uni macht, ist es schon ganz anders zu dem Schulmathe. Mhm. Und eben dieses, ja, man lernt jetzt auch ein Algorithmus und wendet dann einfach an, das ist dann schon mehr wirklich die theoretische Physik, wo man sagt, so ja, okay, man versucht jetzt das oder das zu beschreiben und da hat man halt seine, weiß ich nicht, Lagrange-Formalismus zum Beispiel in der Mechanik und dann exerziert man dann durch. Das ist mehr so das, was man, glaube ich, wahrscheinlich im Matheunterricht so vom Gefühl her hat, dass man halt einfach einmal lernt, so hey, ja, so geht das und jetzt machen wir das.
Yeah.
Und in den Mathe-Vorlesungen ist es halt dann schon viel, viel theoretischer.
Okay. Er beweisen sie, dass das so geht.
Der berühmte, was 10 Seiten Beweis von 1 ist gleich 1, oder?
Ja, genau, solche Sachen.
Und dann habt ihr noch eben das Theoretische und dann kommt das Experimentalphysik. Wie ist das dann?
Das ist genau, also in die ersten 3 Semester, na Blödsinn, länger, haben wir Grundlagenphysik-Vorlesungen. Das heißt im Endeffekt, dass wir dort von Experimentalprofessoren, sage ich jetzt mal, also von Physikprofessoren, die in der Experimentalphysik echt arbeiten, über einzelne physikalischen Themen reden. Das heißt effektiv, die reden dann zum Beispiel über Thermodynamik oder über Elektrostatik oder Elektrodynamik oder was auch immer. Und dazu gibt es dann vielleicht einen Versuch, den man dazu vorführen kann. Mhm. Bietet sich natürlich bei manchen Themen besser an wie bei anderen, aber die erzählen dann vielleicht auch manchmal was von einer aktuellen Forschung oder ob das auch wirklich so gelebt wird, wie es da jetzt gepredigt wird oder nicht.
Mhm.
Genau, also die Experimentalvorlesung ist anwendungsorientiert, da wird teilweise wirklich über Methodik gesprochen. Aber im Großen und Ganzen ist es, jetzt mal, die Intuitionsbildung an Vorlesungen und die Theorie begleitet das dann in der Theorievorlesung.
Okay, das heißt, im Grunde in Mathe lernt sie halt die unterschiedlichen Modelle, in der Theorie lernt sie im Grunde halt, warum ihr das macht und wie ihr das macht und dann die Experimentalphysik, wie das dann halt im echten Leben im Grunde halt ausschaut mit halt Thermodynamik in der Richtung, wie sie halt das
wirklich genau. Das heißt, wir haben den großen, großen Vorteil, dass wir da unterschiedliche Perspektiven hören.
Mhm.
Also eben den Mathematiker, der sagt, das ist so genau, den Theoretiker, der sagt, ja, die Ausnahmebeispiele, die der Mathematiker da betont, spielen in der Physik vielleicht mehr Rolle oder weniger Rolle. Und dann gibt es den Experimentalphysiker, der dann halt wirklich auch drüber redet, wie rennt es in einem Experiment ab. Oder wie zum Beispiel, welche Effekte tragen vielleicht mehr Gewicht, wenn ich was beschreiben möchte. Oder was kann ich vernachlässigen? Also Physik ist generell die Wissenschaft von, es ist extrem kompliziert, wie kann man es einfacher machen? Und um es einfacher machen zu können, muss ich es zuerst mal richtig gescheit verstehen.
Natürlich, ja. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen jetzt, sagen wir mal, normal unter Anführungszeichen, Physikstudium und einem technischen Physikstudium?
Der Unterschied ist relativ marginal. Es gibt, soweit ich weiß, auch keine Auflagebedingungen, wenn man jetzt einen Master zum Beispiel in Wien weitermachen will, an theoretischer Physik oder was auch immer. Im Großen und Ganzen heißt technische Physik in Linz einfach nur, dass jeder von uns weiß, wie man zum Beispiel ein Oszilloskop bedient. Okay. Ich suche gerade, da drüben steht zum Beispiel eins.
Okay.
Das ist uralt. Aber es gibt auch modernere, da drüben. Ja, da steht aber moderneres. Genau. Das heißt, wir haben, genau, also wir verstehen, also wir lernen elektrische Schaltkreise, wir lernen, wie man sagen wir, technisch arbeitet. Dementsprechend sind wir sehr gut vorbereitet auf, jetzt mal, ein bisschen pragmatischere Physik. Mhm. Heißt aber nicht, dass wir deshalb jetzt Abstriche machen, jetzt in der Theorie oder irgendwas. Also unsere Theorievorlesungen sind komplett normale Theorievorlesungen, Bachelor-Physik, Student, nachdem er das in Linz abgeschlossen hat, kann im Großen und Ganzen genau das Gleiche wie jeder andere. Also das technisch ist mehr ein Zusatz wie ein Nachteil oder irgendwas.
Okay, das heißt im Grunde, ihr lernst dann da ein bisschen so die Anwendung von diesen Dingen, was ihr lernt, halt mit Gerätschaften herumzuhantieren und habt ihr natürlich dann auch viele praktische Arbeiten. Du hast ganz kurz angesprochen gehabt, dann möchte ich gerne in diese Mängel weitergehen, weil ihr habt ja an und für sich Praktiker, also ihr müsst irgendwas praktisch machen. Wir sitzen ja in diesem Raum herinnen oder einer von diesen Räumen, wo Experimente durchgeführt werden und vielleicht kannst du mal ein wenig kurz umreißen, wie das ausschaut, so im Studierendenalltag, im Curriculum. Wann seid ihr da herinnen, was macht ihr da herinnen?
Also in dem Raum, wo wir jetzt sind, da sind wir eigentlich ab dem zweiten Semester bis zum vier- oder fünften Semester, je nachdem, wie man es jetzt einteilt. Und im ersten Semester fängt man dann mal an mit dem Einführungspraktikum. Mhm. Also da macht man so ganz banale Versuche, wie zum Beispiel einfach Würfel werfen und auswerten, was da statistisch für eine Augenzahl gewürfelt wird.
Und wie viel Geld das man angefangen hat, oder?
Ja, genau. Genau, da geht es einfach im Prinzip ums wissenschaftliche Arbeiten, das Dokumentieren richtig auswerten. Genau.
Ja, okay. Man lernt eben, wie man ein Laborbuch führt, wie man Berichte dann schreibt und so weiter. Und da die ganzen, weiß ich nicht, Fehlerrechnungen, was man da berücksichtigen muss, wie man mit Unsicherheiten umgeht. Also es ist recht quasi trocken und theoretisch nur und das ist halt dann am Beispiel solcher ganz einfachen Versuche dafür, dass man dann in den nächsten Semester in die Grundpraktika das wirklich da herinnen in dem Raum wirklich, ich sage jetzt mal, vernünftige Experimente durchführen kann und die dann auswertet und diskutiert.
Cool. Und wie schauen so Experimente da herinnen raus? Was kann man sich da vorstellen?
Also wir können uns ein bisschen umschauen. Also zur Linken von der Tanja aus meiner Perspektive ist ein Trägheitsmomentversuch. Das heißt, da versucht man einfach ein bisschen Intuition aufzubauen für Mechanik. Das heißt eben zum Beispiel, wie funktioniert Drehmoment, wie funktioniert Trägheit. Dann, was haben wir da noch? Hinter mir ist ein Kalorimeter. Das heißt, das ist ein Thermodynamikversuch. Da versucht man ein bisschen herauszufinden, sag mal, ein bisschen Energiekostenrechnung, kann man das nennen? Also, wenn ich jetzt in ein System, keine Ahnung, so und so viel Energie reinstecke, was passiert mit der Energie und was ist nachdem ich 10 Minuten warte, dann, wie ändert sich zum Beispiel die Temperatur? Oder so. Genau. Wie schauen wir sonst noch um? Tanja, was siehst du gerade?
Also, wenn wir in der Thermodynamik bleiben, da hinterbei ist nur ein Versuch zum idealen Gas, wo man die ideale Gasgleichung quasi so ein bisschen experimentell überprüft und so schaut, ja, wann ändert den Druck, wie ändert sich das Volumen, wie ändert sich die Temperatur, immer je nachdem, was man konstant haltet, wie sie halt die anderen Größen verhalten. Da hinten ist dann auch noch ein Aerodynamikversuch, also sowas haben wir auch, und eben verschiedene Elektroversuche, also eben Oszilloskop bedienen und einfach mal messen lernen und Schaltkreise bauen, Widerstände messen.
Cool. In den Widerstand von der Batterie oder so Sachen, genau.
Und wie schaut das dann aus? Also kommt ihr da einfach rein? Dürft ihr da mit eurer JQ-Karten rein? Macht ihr das? Oder sind das spezifische Lehrveranstaltungen? Oder wie oft passiert das im Semester, dass ihr diese Versuche macht?
Also das ist eben eine eigene Lehrveranstaltung, zu der man sich ganz normal anmeldet. Und dann hat ja irgendein Datum, eine Uhrzeit, wo die halt stattfindet. Und da kann man dann, ist der Raum dann offen. Da ist dann ein Praktikumsleiter da, der quasi immer so schaut, dass keiner einen Scheiß baut.
Und ein Tutor.
Und ein Tutor gibt es auch, der einem dann ein bisschen so hilft, wenn man Fragen hat oder keine Ahnung.
Ein Tutor ist im Prinzip einfach ein älterer Student, der das alles schon mal gemacht hat und wissen, wie die Versuche ablaufen und wo es vielleicht Hürden gibt.
Danke für die Erklärung.
Okay. Ja. Und dann hat man da, also an einem Tag, wo man das Praktikum hat, macht man immer einen Versuch. Das geht über mehrere Stunden am Nachmittag meistens, dass man halt da sitzt und halt einfach mal zuerst meistens hat man eine kleine Vorbesprechung mit so, ja, was machen wir eigentlich bei dem Versuch und was soll es gehen, was soll man herausfinden. Und dann macht man einfach den Versuch und schreibt halt brav sein Laborbuch mit und wertet dann im Nachhinein, hat man meistens so eine Woche Zeit oder so, dass man einen Bericht drüber schreibt und das eben alles quasi diskutiert, was man gemacht hat. Und in einem Semester sind es dann meistens 5 solche Versuche, die man macht.
Okay, das heißt, man hat dann 5 unterschiedliche Versuche, was man sich ja aussuchen kann? Oder?
Genau, da gibt es im Prinzip einfach online einfach eine Liste, wo du die einfach eintragst. Für die Woche möchte ich den Versuch machen. Das macht man mit einem Praktikumspartner gemeinsam.
Ja, genau, es wird dann eben geschaut, dass in den ersten Semester man vielleicht eben eher Mechanik und Thermodynamikversuche macht, eben passend zu den Vorlesungen, die man in den ersten Semester hat. Und dass man dann eher später die, ich sag mal, komplizierteren Versuche macht, wie Optik oder solche Sachen.
Wir haben Atomversuche, also wir bauen zum Beispiel Geiger-Müller-Zielrohr. Es gibt einen Versuch, da schickst du Elektronen durch ein Magnetfeld und schaust dir die Bahn an und anhand von dem Kreisradius, der dadurch entsteht, bestimmst du das Verhältnis von Ladung zu Masse vom Elektron. Also das haben wir schon wirklich in der Teilchenphysik trotzdem relativ simpel, der Versuch, aber sehr cool und der schaut da ziemlich cool aus.
Cool. Und ist es dann so, ich meine, ich habe jetzt vorher gerade ein paar von den Gerätschaften genannt und gesagt, ah, der versucht. Ist es so, dass man einen Versuch verpasst oder man hat im Grunde im ganzen Studium über genug Möglichkeiten, alle Versuche mal auszuprobieren?
Also ich glaube, ganz alle gängen sich nicht aus. Dafür sind es ein bisschen zu viel, die man dann doch hat, das Angebot. Aber man kann sich eben die aussuchen, die einem wirklich mehr taugen, mehr Spaß machen. Und teilweise sind ja die Versuche relativ ähnlich zueinander. Also es gibt manchmal, also es gibt zum Beispiel 2 Kalorimetrieversuche, die quasi, also sie machen nicht dasselbe, aber es ist ähnlich, aber unterschiedliche Methoden. Und da kann man sich dann entscheiden, wann einem der Versuch jetzt gesagt hat, so ja, das war zwar interessant, aber das reicht mir jetzt wieder, dann kann man auch einfach was anderes machen.
Okay. Genau, also es sind mehr Optionen, wie verpflichtende Versuche zu machen, aber es geht keiner aus dem Raum raus mit, verdammt, den an, wollte ich noch machen, aber das geht jetzt nicht mehr aus, das passiert nicht.
Und ihr habt im Grunde ab dem 2. Semester dann, macht ihr die 5 Versuche pro Semester und ihr macht das dann bis zum Ende oder wie lange sind diese Versuche Teil vom Curriculum? Ist es jedes Semester dann?
Es sind 4 Lehrveranstaltungen jeweils und man kann sich rein theoretisch in dasselbe Semester mehrere von diesen, also 2, mehr geht es nicht aus, sonst gingen da die Lebenszeit flöten. Genau, das heißt, man kann im 4. Semester mal fertig sein, man kann aber im 5. Semester nur eins machen. Je nachdem, wie man sich das einteilt, da sag mal, schreibt da eigentlich keiner vor, wie man das zu machen hat. Das kann man sich im Prinzip einfach mit seinem Laborpartner ausmachen oder also man verpflichtet sich jetzt nicht zu einem Laborpartner. Also man kann ja dann nach dem 3. Versuch, nach einer Lehrveranstaltung, sagen wir so, sagen, keine Ahnung, du machst nächstes Semester vielleicht mit dem anderen das. Oder, also wie man sich jetzt zusammenredet.
Genau, okay. Das heißt, im Grunde kann man mal so sagen, wenn es da was 4 Praktika und 1 Grundpraktika, ihr macht so ungefähr 20 Versuche, ein bisschen mehr, schafft man in dem Physikstudium, was im Grunde halt hier so im Grunde in dem Bachelor-Niveau sind. Oder?
Ja, genau. Also ungefähr. Das Grundpraktikum sind auch sowas von 5 Versuche oder irgendwas. Aber wie gesagt, also das sind Würfeln.
Reaktionszeit messen beim Linearanfänger.
Genau, Optikversuch gibt es auch. Aber also da gibt es schon auch eher physikalischere, aber da geht es ums, sagen wir, statistisch auswerten, wissenschaftlich arbeiten. Weil wenn man nicht weiß, wie oft man jetzt einen Würfel würfeln muss, um zu unterscheiden, ob der jetzt gezinkt ist oder nicht, wie würde ich jemals einen Versuch machen, bei dem es vielleicht um ein bisschen mehr geht, ob meine Daten überhaupt aussagekräftig sind.
Natürlich, das muss gelernt werden vorher. Genau. Ja. Und dann auch natürlich, was ihr ja tat, ist im Grunde hier in diesem Praktika, im Bachelorstudium, bereitet ihr euch ja dann vor, dann halt für die Hardcore-Projekte, wenn es dann weitergeht. Genau. Weil was im Master wird weiter Praktika machen, wie schaut das dort aus?
Genau, also im Master gibt es dann fortgeschrittene Praktika, die laufen ab bisschen anders ab. Im Großen und Ganzen befindet man sich einfach nicht in so einem Labor, wie jetzt, also nicht in einem Praktikumsraum wie der, in dem wir jetzt sitzen, sondern wir sind aktiv in die Institute, in denen wirkliche Forschung gemacht wird. Und sag mal, bedienen dann auch wirklich vielleicht irgendwelche Gerätschaften, die ein bisschen was kosten.
Ein bisschen teurer wird.
Ein bisschen teurer sind. oder kommen einfach, sagen wir mal, der echten physikalischen Forschung ein bisschen näher. Bevor man, sagen wir, die Versuche im Master macht, macht man halt davon eine Bachelorarbeit. Das heißt, wenn einem konkretes Thema noch genauer interessiert, dann kann man da auch, sagen wir, schon das erste Mal wirkliche Forschungsluft schnuppern. Mhm. Die fortgeschrittenen Praktika im Master sind in erster Linie dafür da, dass man sich mit den einzelnen Teilbereichen der Forschung mehr, sagen wir, vertraut ist. Da gibt es zum Beispiel einen Versuch in der Festkörperphysik über Magnetismus. Mhm. Oder wenn ein sonniger schöner Tag ist und die Sonne gerade aktiv ist, die Sonne durchläuft ja solche Zyklen, dann kann man zum Beispiel in der Theorie manchmal den Versuch machen, dass man mit einem speziell dafür gemachten Sonnenteleskop sich die Sonnenoberfläche anschaut und sich cool. Sunspots anschaut und so Sachen. Da muss natürlich viel passen, vor allem das Wetter, weil natürlich. Eine einzige Wolke ist da wirklich das Problem.
Yeah.
Aber da kann ja keiner was dafür, da kann nur die Wolke was dafür. Genau. Und solche Sachen, also da gibt es dann wirklich, man kann auch im ZONA, das ist das Institut für, sagen wir, die wirklich, wirklich großen Maschinen, sage ich jetzt mal, also die haben mehrere Mikroskope, die sich wirklich Atomoberflächen anschauen können, also Oberflächen auf atomaren Skalen oder zumindest auf Nanometerskalen mhm. auflösen, kann man solche Mikroskope bedienen oder ja, solche, also wirklich, wirklich Hardcore-Physikversuche sein.
Okay, und das ist dann natürlich halt in dem Master, wenn man sich ein wenig so spezialisieren möchte, in die Richtung, was einem wirklich interessiert und natürlich auch die Institute kennenlernen, wie halt wirklich die Forschung ausschaut. Ja. Und du hast ja schon angesprochen gehabt, dann dazwischen gibt es noch eine Bachelorarbeit. Ja. Nur kurz, wie würde so eine Bachelorarbeit ausschauen? Schreibt ihr schon? Mhm. Was?
Ja, also wir schreiben beide schon unsere Bachelorarbeit, beide mhm. in der theoretischen Physik.
Okay.
Genau, das heißt, wir machen keine Experimente in dem Sinne. Also
wir nicht wirklich.
Da ist die Bachelorarbeit das Experiment, oder?
Genau. Ob es was wird. Genau. Also Bachelorarbeit per se ist im Prinzip einfach ein Großprojekt, sag ich jetzt mal. Das ist einfach, eigentlich ist es eine Lehrveranstaltung, eine ganz normale. Das ist, glaube ich, eigentlich ein Bachelor-Seminar, wo man sich im Prinzip ein Thema aussucht. Das kann man sich einfach im Dialog mit einem Professor oder einem Forschenden auf der JKU ausmachen, mhm. dass man sagt, hey, das Thema, was ihr da behandelt, bei euch im Institut, das interessiert mich und da würde ich gerne eine Bachelorarbeit schreiben. Dann heißt es meistens, ja, selbstverständlich, kommen wir einfach mal her, dann setzen wir uns zusammen und dann können wir genaueres reden, was uns, sagen wir, wo wir einen gemeinsamen Nenner finden, was vielleicht für uns am Institut spannend ist und für dich als Student nicht komplett überwältigend ist.
Also, mhm. Ja, natürlich muss ja im Rahmen halten.
Genau.
Also, ich wollte jetzt noch keinen Nobelpreis gewinnen.
Genau. Also die Vorstellung darf man jetzt nicht machen, dass man im Bachelor Physik jetzt irgendwelche großen Weltgeschehensprobleme lösen. Also man Optionen hast man, aber es ist eher unrealistisch. Das mhm. ist, also wir sind jetzt noch eher fernab von aktueller Forschung per se. Okay. Das heißt aber nicht automatisch, dass man damit nicht in Kontakt kommt.
Und was ist so ein, ich meine, ich werde es vermutlich nicht verstehen, was ihr da, ja, aber was ist so zum Beispiel dein Thema für die Bachelorarbeit?
Also ich bin am Institut für Theoretische Biophysik und in meiner Bachelorarbeit, wir schauen sie ganz grob gesagt Photosyntheseprozesse so ein bisschen genauer an. Mhm. Also wie das wirklich jetzt der Energietransfer ist in so einem Photosystem, also so quasi ein Bündel an Chlorophylle. Mhm. Wie da der Energietransfer einfach ausschaut und wie sich das ändert, je nachdem, was für ein Pflanze oder in meinem Fall sind es dann Cyanobakterien.
Mhm, cool. Also, ja. Ich finde es auch cool, ich habe es verstanden. Ja. Cool, alles Gute mit der Arbeit.
Genau, das heißt, also Biologie und Chemie ist auch kein schlechter Skill in der Physik.
Mhm. Was ist dein Thema?
Mein Thema, ich bin auch an der theoretischen Physik, ich bin aber nicht auf der theoretischen Biophysik. Ich bin in der Vielteilchenabteilung. Das heißt, ich schaue mir ja im Prinzip an, wie große Mengen an Teilchen gemeinsam irgendwelche Wechselwirkungen haben. Konkret bei mir geht es um Dipole, um elektrische. Und die versuche ich an einem Computer zu simulieren mittels einer Monte Carlo Pfadintegral-Methode. Das sind jetzt ganz viele Buzzwords.
Wollte ich sagen, jetzt bin ich schon ausgestiegen.
In imaginärer Zeit und ich kann nur mehr Buzzwords raus. Nein, aber im Endeffekt ist es im Prinzip einfach eine Computersimulation, die beschreibt, wie so, ich sage jetzt mal so Kompassnadeln zueinander stingern, wie sie sich ausrichten, mhm. wie das temperaturtechnisch sich vielleicht ändert. Genau, also es ist ein sehr akademisches Problem. Das ist jetzt nicht unbedingt, das wird jetzt nicht den Welthunger beenden.
Wer weiß, ja.
Aber ich sage jetzt mal, da geht es mehr darum, einerseits mal die Methodik zu verstehen. Also mein Algorithmus ist, sag mal, so wie ich den implementiert, das noch keiner vor mir gemacht. Wahrscheinlich auch, weil es ziemlich irrelevant ist per se. Aber es ist total spannend. Also es macht mir sehr viel Spaß und man lernt voll viel.
Und du sagst, es ist eine Computersimulation. Mhm. Lernt ihr dann bei euch auch Programmieren?
Mhm. Ja, im Prinzip haben wir mehrere Lehrveranstaltungen, in denen man programmieren kann. Ich glaube, eine ist auf jeden Fall verpflichtend.
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt ein Angebot an, ich glaube, grob drei verschiedene Kurse quasi zum Programmieren. Mhm. Und eben eine davon muss absolviert werden
okay.
für Abschluss vom Bachelor.
Ja.
Und man kann natürlich auch mehr machen, wenn das einem mehr interessiert. Und da hat man eben zum einen einen Kurs in Python oder auch in C. Und darauf aufbauend auf den C-Kurs, dann gibt es noch einen C++-Kurs.
Okay, sehr cool. Was habt ihr gemacht?
Ich habe den C und den C++ gemacht. Ich glaube, du
ja,
auch.
Ja. Ja, und mein Bachelorarbeit schreibe ich jetzt in Python. Also.
Ich schreibe das, heißt, du hast das Ganze abgehandelt. Ja. Ja.
Ich schreibe mein Bachelorarbeit in Fortran.
Das ist wieder was anderes.
Ist wieder was anderes.
Aber man lernt halt das Grobe, quasi, wie programmiert man überhaupt. Und man lernt halt viel Basics, die Programmiersprachen unabhängig eher sind. Ja. Mhm.
Also es geht nicht um die Programmiersprache. Es geht darum zu verstehen, wie unterschiedliche Paradigmen, sag ich mal, funktionieren. Es ist kein Informatikstudium.
Ja.
Es geht darum, dass es ein Werkzeug ist und mit dem Werkzeug muss man umgehen können.
Großartig. Aber das bringt man dann eigentlich eh schon zum nächsten. Und zwar, wenn ihr jetzt dann fertig seid mit dem Bachelor, ist an und für sich der nächste Schritt
der Master.
Also wie wahrscheinlich ist es, dass man noch einen Bachelor aufhört und man geht in die Industrie, man arbeitet was anderes?
Kommt vor, ist aber nicht der Normalfall.
Ja, also man kann es auf jeden Fall machen. Man hat einen guten Grundstock, würde ich mal sagen, nach dem Bachelorstudium. Aber es ist halt, also ja, also die allermeisten machen einen Master dran, weil es gibt da manche Leute, die sagen, ja, Physik-Bachelor ist quasi nichts wert, sondern man muss wirklich einen Master durchziehen, damit man vernünftig dann, vor allem auch, wenn man Richtung Forschung oder sowas gäbe, dann ist das auf jeden Fall Pflicht.
Okay, und wie schaut das dann aus? Ihr schreibt die Bachelorarbeit und dann fängt es den Master an oder kennt ihr schon vorher?
Gott sei Dank nicht, weil, wie wir jetzt schon gehört haben, wir sind beide noch nicht fertig mit unserer Arbeit.
Ja.
Wir sind aber beide schon im, ich sag jetzt mal, ersten/zweiten Masterstudiensemester in der Theorie irgendwo.
Okay.
Also ist es jetzt quasi unser 8. Semester, nachdem wir angefangen haben.
Ja.
Und der Bachelor hat eine Mindeststudienzeit von 6 Semester. Das heißt, eigentlich hätte man schon fertig sein China.
Ja. Summer eigentlich am Papier.
Prinzipiell, also die ganzen Vorlesungsprüfungen, sowas, das ist eigentlich alles schon grob da und es fällt halt nur die Bachelorarbeit.
Okay.
Und wir haben jetzt aber eben die letzten 2 Semester jetzt nicht nur quasi nicht die Bachelorarbeit geschrieben, sondern wirklich einfach Mastervorlesungen besucht und da schon ECTS gesammelt quasi.
Das heißt, im Grunde kennt ihr schon Masterkurse machen obwohl ihr noch einen Bachelor
habt. Das ist ja super, das ist ohne irgendein Problem oder sonst irgendwas. Also in der, bei der Anmeldung von den Lehrveranstaltungen scheint das zwar auf, dass wir Bachelorstudenten sind, ist aber in keinster Weise ein Problem oder eine Hürde oder sonst irgendwas und ist eigentlich allen egal.
Okay. Braucht sie natürlich aber vermutlich halt einen Grundstock. Also wenn man jetzt sagt, im Master gibt es halt Physik 2, braucht sie vermutlich irgendwo ein Physik 1 vor dem Bachelor.
Ja, also es gibt jetzt zum Beispiel im Master die Vorlesung Quantenmechanik 2 und da macht es halt Sinn, dass man die Bachelor-Vorlesung Quantenmechanik 1 schon gehört hat, damit man sie überhaupt irgendwie auskennt.
Okay, aber sobald man das dann hat.
Genau, aber es ist jetzt nicht einmal verpflichtend per se. Also es ist halt einfach, wenn du jetzt bei Quanten 2 anmeldest, wirst du wahrscheinlich nur Bahnhof verstehen, wenn du den Quanten 1 gemacht hast. Also, aber es ist keine bürokratische Barriere, die jetzt irgendwie sinkt.
Okay. Das heißt, also großartig, ihr kennt es, verliert im Grunde kein Semester einfach nur, weil die Bachelorarbeit noch nicht fertig ist, sondern ihr kennt es wirklich smooth dadurch. Und dann macht es natürlich auch einfacher, diesen Weg aus dem Bachelor direkt weiter zum Master zu machen, weil sie einfach schon ab nicht einmal bis zum 6. Semester warten müsst. Ihr könnt vermutlich Masterkurse schon früher machen, oder?
Macht man. Also ihr habt zum Beispiel Computational Physics 1 und Statistische Physik, das sind beides Masterkurse.
Ja.
Das ist, glaube ich, im 5. Semester.
Genau. Das habe ich im 5. Semester schon gemacht, genau. War für mich persönlich auch sehr praktisch, weil eben mein Bachelorarbeit Computational Physics ist.
Ah ja,
und das ist auch nicht ungewöhnlich. Also andere machen Laserphysik und sonst irgendwas schon im Bachelor. Das ist ein Masterfilmkurs.
Und wie schaut das dann aus? Kann man einen Master abschließen, bevor man den Bachelor abgeschlossen hat? Nein, oder?
Ja, das geht auch nicht. Nein. Also man muss schon zuerst wirklich den Bachelor fertig haben, damit man dann den Master haben kann. Also man kann sich ja fürs Masterstudium offiziell nur anmelden, weil man wirklich den Bachelor schon hat.
Okay.
Aber man kann natürlich die Kurse vorher schon besuchen und Prüfungen absolvieren ohne dass man einen abgeschlossenen Bachelor hat.
Okay, aber man muss dann trotzdem die Bachelorarbeit einreichen und dann ist die Masterarbeit.
Aber ist es theoretisch möglich, dass man seine Bachelorarbeit einreicht, im Bachelor hat und dann eine Woche später die Masterarbeit abgibt und im Master hat?
Cool, also ich habe gesagt, sehr effizient, ja. Man verliert nichts dazwischen. Ja.
Sehr flexibel, sehr unkompliziert.
Sehr cool. Und dann habt ihr, ihr seid jetzt schon im Master drinnen, ja. Was passiert dann danach? Was ist so, was könnt ihr als technische Physikerinnen mit einem Masterabschluss machen?
Also selbstverständlich kann man Doktorat anfangen.
Ja.
Ja, und sonst kann man, also wenn es sich anbietet, wenn man, also das sagt sie immer so leicht, aber man kann quasi in Forschung gehen.
Mhm.
Wenn es halt, also gerade was öfter, aber was durchaus auch passiert, ist, dass man Bachelor, Masterarbeit, dass das schon themenverwandt ist und man da dann quasi schon in einer Forschungsgruppe reinkommt, in der man dann bleiben kann und dann einfach quasi an der Uni angestellt ist und halt da weiterarbeitet.
Cool.
Ist aber auch nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, man geht in die Wirtschaft.
Okay. Und was ist ein wirtschaftlicher Beruf als Physikerin, Physiker?
Ich sage jetzt mal, als Master of Disaster von Physik kann man alles und nichts machen. Also es gibt ja keine Berufsgruppe Physiker, bis auf, sagen wir, Forschende per se. Mhm. Das ist aber per se kein Problem, weil, sagen wir, wie manche Professoren manchmal sagen, gute Leute braucht man immer. Wir sind ausgebildet, um Probleme zu lösen.
Mhm.
Die meisten Firmen haben Probleme.
Ja. Sonst hätten es keine offenen Stellen.
Genau.
Ja.
Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir mit dem Studium fertig sind und schreien, nimm mich, und auf einmal sind wir reich. Das leider nicht. Aber ist jetzt mal zum Beispiel die FÖST oder irgendwas, bietet sich sehr an. Die nehmen sehr viele Absolventen. Man kann aber auch jetzt mal irgendwie in die Chemieindustrie gehen. Man kann in die Medizinforschung gehen. Man kann aber in die Banken gehen, man kann in die Versicherungen gehen.
Okay.
Die brauchen auch Leute, die Mathematik verstehen und einen Realitätsbegriff verstehen. Also der Physiker ist, ausgebildet dazu, Probleme in mathematisch, Sprache zu übersetzen und dann Lösungsvorschläge zu liefern. Das ist unser Skill, wir sind Problemlöser. Und genau, also dementsprechend stehen da Türen offen. Man muss ja da geschickt sein und man soll nicht davon ausgehen, dass man deshalb alles geschenkt kriegt.
Ja, natürlich. Aber im Grunde eigentlich größtes Asset ist, dass ihr Problemlöser und Löserinnen seid, dass ihr mit dieser Intuitionsbildung, dass ihr im Grunde halt ein Problem anschaut und das lösen könnt oder eine Lösung findet, wie man das lösen kann.
Also ich glaube, dieses abstrakte und komplexe Denken quasi ist eine Kerndisziplin vom Physikstudium. Und auch, ich glaube, man entwickelt mit der Zeit eine relativ hohe Frustrationstoleranz, wenn man das so sagen kann.
Oh ja.
Also man schafft es auch, dass man quasi aushält, dass man länger vor einem Problem sitzt und sich mal nicht auskennt und nicht wirklich weiß, was man machen soll und dass man sich trotzdem quasi einen Weg durchboxt.
Ich glaube, das sollte eigentlich überall in jedem Studium mal gelehrt werden. Aber hier seid ihr natürlich dann prädestiniert dazu. Klar.
Also der Physiker ist jetzt nicht der Einzige, der Probleme lösen kann oder irgendwie gescheit ist. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen ein Test schon, dass man das Studium bewältigt hat. Also es ist auf jeden Fall kein leichter Studium, wie die meisten naturwissenschaftlichen Studien. Also ich möchte uns da gar nicht als unbedingt auf einen Protest heben. Trotzdem ist es ist auf jeden Fall kein einfaches Studium. Und da kann man auch trotzdem auf jeden Fall stolz drauf sein, wenn man sowas abschließt. Und aus dem Gedanken, hey, ich habe schon mal was Schlimmeres geschafft, glaube ich, kann man ganz viel zehren.
Und da kann man wieder natürlich auf das Einstein-Zitat gehen mit, ich habe keine besonderen Talente, aber eine Leidenschaft für Neugier, und das hilft natürlich auch im Arbeitsmarkt.
Genau. Das ist das, was die Tanja mit dem Frustrationsniveau hindeuten wollte. Wir sind nicht, vielleicht ein bisschen Masochisten, aber im Großen und Ganzen ist das eben Leidenschaft getrieben. Also wir wollen verstehen, wo das Problem eigentlich liegt.
Ja.
Wenn man ein Problem versteht, kommt man meistens auf Ideen, wie man es löst. Aber man muss es erst einmal verstehen.
Ja. Und also Dankeschön für das. Ich komme nur ganz kurz zurück, weil ein großartiges Ding, was wir noch nicht drüber gesprochen gehabt haben, ist auch genau das, ihr seid dann ausgebildet in Physik, ihr versteht es, ihr hinterfragt es, ja. Und ihr habt auch die Chance, ungefähr einmal im Studium, also nicht pro Studienjahr, nicht pro Semester, sondern einmal im Studium, dass ihr was Besonderes mitmacht, um im Grunde genau das, was ihr lernt, in der Praxis im Grunde zu sehen, da draußen, nicht zwingend hier im Experimental. Wovon rede ich gerade?
Du redest von der Physik-Exkursion. Also ich war in die Semesterferien im CERN, das ist in der Schweiz /Frankreich, Genf effektiv eigentlich, aber ist viel, viel größer. Das ist der große Teilchenbeschleuniger, der LHC, vielleicht hat man von dem eh schon mal was gehört. Genau, also das ist auch der Gegenstand, den ich heute mitgenommen habe. Das sind meine ist jetzt mein Mitbringsel oder meine Andenken von CERN. Das ist ein extrem cooles Angebot von im Prinzip einer, also effektiv ist das eigentlich eine Lehrveranstaltung eigentlich, diese Exkursion. Und das ist organisiert worden von einem Professor, der da wirklich sehr motiviert und sehr viel Herzblut da reingesteckt hat und sich das angetan hat, mit, glaube 40 von uns da quer durch die ganze...
durch die Alpenlandschaft zu fahren.
Ja, genau. Und das hat er gemeinsam mit der ÖH, also der Studienvertretung, muss ich sagen, organisiert. Und das war eine richtig, richtig coole Exkursion. Das war eine ganze Woche lang oder 5 Tage. Und da haben wir uns unterschiedlichstes angeschaut, eben den CERN mit dem Large Hadron Collider. Wir haben uns aber auch das Paul-Scherrer-Institut angeschaut, das ist eher medizinisch ausgerichtetes Institut. Die haben aber auch Teilchenbeschleuniger, die haben Protonenbestrahlung, die haben Neutronenbestrahlung, die haben einen Synchrotron. Wir waren in München, in Gachingen, am Plasmaphysik-Institut und haben einen Tokamak, also einen Kernfusionsreaktor, angeschaut. Ja, also richtig viele coole Sachen und das war eine große Belohnung für das ganze Studium. Also
und es passiert ja, also es ist ungefähr, dass jeder Physikstudent, jede Studentin einmal im Bachelorstudium die Möglichkeit hat, da vielleicht sowas mitzumachen.
Genau, alle 2-3 Jahre wird das angeboten und das ist halt die Mindeststudienzeit von Physikstudium.
Voll cool. Also vielleicht schreibe ich mich auch für Physik an, einfach nur da oder dabei zu sein, weil das ist eigentlich voll cool. Ich meine, alleine den CERN, also man kennt man, ja. Und das war sicher eine riesig, riesig coole Erfahrung, oder?
Ja. Vor allem, weil es nicht die Standardführung war. Also wir haben da die große Glück gehabt und die große Ehre, dass einer von den, sagen wir, höheren Tiere im CERN aus Oberösterreich kommt und uns angenommen hat. Und da mitten im Ausland auf Mundart eine Führung zu kriegen von einem wirklichen Experten, das war richtig cool.
Wow, cool. Also echt cool, also sicher ein Highlight in dem Studium gewesen. Cool, echt. Hat es bei mir nicht gegeben. Das könnte man eigentlich auch gleich so nehmen für den nächsten Teil. Und zwar würde ich gerne, wenn Sie jetzt zurückschaut, generell auf Ihr Studium, Tipps und Tricks für Studienanfängerinnen und Anfänger oder Interessierte. Ich meine, ein Tipp und Trick ist, hey, fahrt's mit, nach CERN, das wäre cool. Aber was könnt ihr sonst so sagen? Wie hättet ihr euch vielleicht euer Studium leichter machen können? Oder welche Tipps würdet ihr geben?
Also ich glaube, das wirklich Allerwichtigste ist, dass man kein Einzelkämpfer ist, sondern dass man sich wirklich einen guten Freundeskreis aufbaut im Studium und mit Kollegen auch gemeinsam die Übungsaufgaben durchgeht, die Vorlesungsinhalte bespricht und sie da quasi einfach gemeinsam verzweifelt an die Sachen, die man nicht versteht.
Also der Stereotyp eines Physikers ist ja, sag ich mal, dieser ganz schüchterne Nerd. Und das stimmt jetzt auch nicht komplett nicht. Also ich sage jetzt nicht, dass da keine Wahrheitskern drinnen ist. Der Punkt ist aber, wir sind alle so da.
Okay.
Das heißt, Freunde finden ist kein Problem und sollte für die wenigsten dann eine Hürde sein, weil wir eh alle so ticken und auch gemeinsame Begeisterung teilen. Und das ist immer eine gute Grundlage für Freundschaften. Und das ist auch Überlebensstrategie. Also das Studium wirst alleine nicht schaffen. Also eben, da sind wir wieder beim Frustrationsniveau und so.
Ja, genau. Es ist jetzt nicht so wie in der Schule, wo dann die Lehrer sagen, so, ja, nein, ich habe die Hausübung gemeinsam gemacht, das darf's nicht, das ist quasi Schummeln, sondern da sind auch die Professoren eigentlich gerade in den ersten Semester bemüht, dass sie auch wirklich sagen, hey, ja, setzt euch zusammen und rechnet's gemeinsam, weil es macht einfach viel mehr Spaß, man lernt auch viel mehr dabei und es bringt dann einfach weiter.
Man lernt im Diskurs unglaublich viel. Also Vorlesung ist gut, sollte man auch besuchen, aber im Diskurs mit den Kollegen, da lernt man die Sachen wirklich.
Und da kann sich im Grunde gleich von Anfang an, vom Start vom Studium, oder sogar vorher in den Vorbereitungskurse, trefft sich ihr ja schon. Und dann wisst ihr, okay, wir müssen zusammenhalten, wir planen das gemeinsam. Ihr habt ja auch die Experimente hier in Zweiergruppen. Ja.
In der Realität sind die Gruppen größer. Also am Papier sind es Zweiergruppen, aber in Wirklichkeit macht man dann zu viert 2 Versuche gleichzeitig.
Ja, also man redet sich dann auch mit den anderen zusammen, so, hey, ich hab das schon gemacht, wir haben da gerade das und das Problem, was habt ihr denn damals, wie habt ihr das geschafft und weiß ich nicht.
Cool. Und bilden sich dann aus diesen, was Kolleginnen schafft, auch Freundschaften? Also tatsächlich außerhalb von der Studie?
Das ist das Schöne am Physikstudium, es ist so stressig und manchmal anstrengend, dass man eh wenig Freizeit hat, aber wenn man mal Zeit hat, haben alle anderen auch Zeit.
Ah, das ist gut, ja.
Und dann spielt man mal Volleyball auf der Uni oder geht mal irgendwie, macht eben irgendwie am Samstag gemeinsam
Irgendwelche Spieleabende Wandern,
glaube ich, waren wir noch nicht. Aber nein, doch. aber genau, also da gibt es viele Gelegenheiten, dass man sich da zusammensetzt. Die Studienvertretung macht da sehr viel. Also wir haben zum Beispiel vorgestern Pub-Quiz gehabt.
Cool.
Die ganze Physik und die Molekularbiologen haben auch da sein dürfen. genau. Und also da gibt es immer wieder irgendwelche Events und eigentlich recht regelmäßig. Aber auch abgesehen, außerhalb von diesen Events, wir sind, also wie gesagt, es ist effektiv eine Klassengemeinschaft da, aber eine gut funktionierende im Vergleich zu manchen anderen Schulen. Das heißt, es passiert sowieso immer irgendwas. Und das ist echt cool. Und das würde ja jedem wirklich ans Herz legen. In die ersten paar Semester wird sich wahrscheinlich die Personen, die das studieren, halbieren ungefähr. Das ist jetzt nicht per se ungewöhnlich. Das ist in anderen Studienfällen auch so. Das liegt nicht unbedingt nur an der Schwierigkeit, sondern auch einfach daran, man findet einfach heraus, dass man was anderes mehr mag. Also Kollegen von uns sind in die Mechatronik oder in die Medizintechnik gewechselt oder sowas. Das ist
normal.
Das ist normal. Das ist Selbstfindung, ganz klar. Aber dementsprechend kann man ein bisschen begutachten, wer so übrig bleibt und wer nicht, so im Rückblickend. Und man merkt, die Leute, die einfach sehr sozial zusammenschließen, sind die übrig bleiben.
Das ist im Grunde das Gescheite, was du machen kannst. Genau. Ist, du suchst da die Studienfreunde und das werden dann auch deine Freunde sein.
Genau. Ja.
Also man muss sich da jetzt keine Sorgen machen, dass man unbedingt in die Gruppen reinkommen muss, wo die zwei, drei super gescheiten Leute sind, weil sonst schafft man es nicht. Sondern ganz im Gegenteil, man kann sich wirklich, also es kristallisiert sich eh von allein quasi aus, einfach die Leute, die was gerne länger auf der Uni bleiben, die was eben da sind und so Rechengemeinschaften bilden, das sind halt die Leute, die was dann durchziehen.
Ja.
Ja, also cool. Es ist eben kein Einzelkampf. Es gibt auch nicht sowas wie, ich verkaufe jetzt meine Hausübungen weiter oder was. Nein, jeder arbeitet gemeinsam.
Also, weil ich kennst ja den Struggle, ja, der Struggle ist real und du weißt ja nie, ob du jemanden nicht auch brauchst, ja, oder zueinander.
Der eine ist vielleicht ein voll guter Experimentator, kann dafür mathematisch vielleicht weniger. Der andere ist mathematisch ist total Talent, aber total ungeduldig.
Ja.
Der ist total unbrauchbar, wenn ich Experimente.
Aber als Gruppe schafft sie dann im Grunde dieses Studium.
Genau.
Also man ergänzt sie relativ gut dann, recht schnell.
Cool.
Und das gibt dann mal teilweise so ein bisschen ein Erfolgserlebnis, wenn man jetzt vielleicht schon was checkt hat, was die anderen noch nicht so ganz verstanden hat und man denen das dann erklären kann und man so merkt so, hey, es hat irgendwie was gebraucht, ich habe was gelernt tatsächlich und ich bin jetzt irgendwie...
Und dann merkt man, ob man es erst checkt.
Yeah. Ja. Wenn man es jemandem anderen beibringen kann. Ja.
Das ist die echte Fähigkeit, das selber zu erklären.
Ja. Und ganz lustig, ja, genau dieser Zusammenhalt ist ja etwas, was wir für den letzten Punkt von diesem Podcast haben. Und zwar fragen wir ja immer Studierende, dass sie einen Gegenstand mitnehmen. Und das Soziale, das hier eine Gruppe satzt, ist ein bisschen in deinem Gegenstand, Tanja, mit. Was du hast, du hast zwei Gegenstände mit. Einer davon schaut sehr lecker aus. Was hast du noch mitgenommen?
Also ich habe zum einen an Heidelbeer-Zitronenkuchen mitgenommen, den ich gestern nur gebacken habe.
Extra für den Podcast, danke.
Ja, genau. Also das war bei mir einfach immer schon so ein bisschen ein Ding, dass wenn ich einfach gestresst bin und gerade eben in Prüfungsphasen, Klausurenstress, das ist öfter mal passiert, dass ich einfach aus Ausgleich quasi was backe.
Mhm.
Und das habe ich eben entsprechend da immer in die Klausurenphasen in den letzten Semester gemacht und dann auch gerne mal zu einer Klausur quasi mein gebackenes, einen Kuchen oder dergleichen mitgenommen und meine Studienkollegen quasi dann durch die Klausur gepusht.
Cool. Und da vielleicht noch einen Pluspunkt kriegt auf der Klausur, oder?
die Professoren haben meistens abgelehnt. Aber ja, das schon.
Okay, das heißt, du backst den Kuchen fantastisch für die Leute.
Oh ja.
Sehr gut.
Als Kollege kann ich das bestätigen.
Du hast die Kuchen und die Kekse schon genossen. Ja.
Auf jeden Fall. Also wirklich.
Ja, und der zweite Gegenstand ist dann im Grunde dann die Liebe, die du zurückkriegst. Ja, also was ist das zweite?
Ja, also das ist von einer Studienkollegin selbst gebasteltes Herz. Also das ist quasi vorne so Papier und halt rot angemalt und hinten sind Magnete drauf. Das heißt, man kann das an einer Tafel heften.
Ja.
Und das ist eine relativ lange Geschichte, die sie eigentlich aus meinem ersten Semester schon mitzirkt, weil da eine andere Studienkollegin von uns damals in die theoretischen Physikübungen, weil man halt quasi an der Tafel was vorrechnen hat müssen, sie hat immer die Aufgabennummer quasi mit so einem Herz umrahmt.
Yeah.
Und irgendwann hat unser ganzer Studiengang das eigentlich aufgenommen und wir haben alle immer diese Herzen an die Tafel gemalt.
Cool.
Und sie hat dann leider irgendwann mit dem Studium aufgehört.
Okay.
Und wir haben das aber quasi trotzdem durchzogen weiterhin. Und später dann mal in einer Mathe-Vorlesung, also eigentlich einer Vorlesung, die man im Physikstudium nicht macht, aber ich halt das Vertiefungsfach quasi besucht habe.
Yeah.
Da habe ich einige Physiker quasi überredet, dass die mit mir das machen und dann haben wir schon die Überhand übernommen über die Mathematiker. Und dann haben wir in dieser Übung auch wieder angefangen, diese Herzen zu meinen, weil wir einfach quasi viel mehr waren und Die paar Mathematiker haben dann einfach gezwungen, das mitmachen. Und dann hat eine andere Studienkollegin eben dieses Herz gebastelt, dass wir wirklich so was permanent haben, was wir dann wirklich auf die Tafel machen können und da immer unsere Nummern einschreiben können.
Cool, und das macht sie bis heute, dass sie dieses Herz rauf, die Nummer reinschreiben.
Ja, also immer wenn es passt, dann...
Ich spüre schon, diese Liebe in diesem Physikstudium ist sehr groß bei euch. Ja?
Also, wir wissen gerade, dass das ein Coping-Mechanismus ist. Aber
wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Aber genau, also die Moral ist eigentlich immer da.
Ja.
Also, muss auch da sein, weil sonst schafft man das Studium nicht. Also, nichts zu beschönigen, das Studium ist schwierig, aber es macht unglaublich viel Spaß und genau solche Anekdoten erinnern mich dann gern.
Ja. Ich sehe, also man sieht es nicht am Podcast, aber ihr lächelt die ganze Zeit. Also da wird keine Träne verschüttet,
das ist das
sondern. Genau. Kommen wir noch zu deinem Gegenstand, du hast das ja schon angeteasert, genau. Du hast was von CERN mitgenommen.
Ich kann es ein bisschen her. Ich habe einen Schlüsselbund dabei.
Ein Schlüssel zum CERN, ja.
Und auf dem ist ein kleiner Anhänger drauf, auf dem, das ist im Prinzip einfach vom Mitbringselgeschäft beim CERN und da steht drauf LHC Launch Key. Ja, ist ein bisschen ein kindisches Ding, aber es ist ein cooles Andenken.
Mhm.
Und genau, hat mich einfach an die Zeit erinnert und das ist jetzt an meinem Schlüsselbund für immer drauf.
Cool, und du kannst das im Grunde diese Erinnerung mit dir mittragen, ja, und irgendwann vielleicht einmal den LHC selber aufmachen.
Ja.
Oder launchen.
Ja, aber das lassen sie mir nicht.
Noch nicht, wenn du mal fertig bist einen Job kriegst, dann zerrt
ja,
los. Ja,
genau. Na, aber auf jeden Fall war wirklich eine coole Experience und ich sage jetzt mal, abgesehen von der Exkursion, gibt es genug andere Möglichkeiten, wirklich coole Sachen zu sehen und man kriegt einfach Einblick in eine Welt, die einfach voll cool ist, eben weil, also generell die Physik ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Welt, weil Konflikte, die es gibt, löst man oder einigt sich. Das ist ein bisschen ein Kontrast zur normalen Welt, wo es einfach Krieg gibt. Aber wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann lernt man relativ schnell, dann haut man den anderen nicht ins Gesicht, sondern dann einigt man sich darauf, was brauche ich jetzt, um eine neue Erkenntnis zu erfahren. Also wenn ich sage, keine Ahnung, das funktioniert deshalb nicht, weil so und so, und der andere sagt, das funktioniert schon, dann sagen wir, probieren wir es einfach aus.
Cool, großartig. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Endstatement, hätte ich gesagt, ja. Dass wir uns darauf einigen und auch, dass die Zuhörerinnen sich darauf einigen können, dass es ein fantastischer Hörsaal-Einblick von euch war in die Materie, in das Studium Technische Physik. Vielen herzlichen Dank. Großartiges Ding, was ihr da macht, ja. Sehr herzlich, sehr informativ und ihr seid top ausgebildet, also Gratulation für eure Studienwahl. Ja. Und wenn auch du mehr über das Bachelorstudium Technische Physik oder irgendein anderes Studium an der Johannes Kepler Universität erfahren möchtest, findest du den Link unter den Shownotes oder unter jku.at. Vielen herzlichen Dank euch beiden.
Danke fürs
Dasein. Danke, dass wir da sein dürfen.